Wie fange ich jetzt an? Ich sehe einige Gesichter, die ich auf jeden Fall privat kenne, andere von Lesungen, einige, wo ich denke, die sind sehr kritisch und sind zumindest seit Jahren Kritiker meiner Person. Finde ich auch schön, dass die zu Lesungen kommen. Ich hoffe, es gibt dann allerdings keine kritischen Kommentare. Ich kann mit Kritik nicht umgehen, das weiß ja jeder. Wenn man irgendwann mal so ein krasses Ego hat, dann geht Kritik gar nicht klar und dann zerbreche ich daran und werde mich noch irgendwann auf dem Weg Richtung Bahnhof Babelsberg an der Autobahnbrücke. Ihr wisst schon. Also keine Kritik bitte. Kritik gab es im letzten Jahr zuhauf. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es so einen Gipfel in Hamburg, so irgendwas G20 oder G21, ich kann nicht ganz zählen. Bei diesem Gipfel habe ich irgendwie ein oder zwei Tweets abgesetzt, die ähnlich waren wie die von Jakob Augstein, nur bei mir interessiert es offensichtlich mehr Menschen, vor allem rechte Menschen. Jetzt lese ich über Nazi-Aufmärsche im Jahr 2016, wir haben es jetzt 2018. Dazwischen ist ja schon wieder eine Menge passiert oder auch nicht, je nachdem aus welcher Region Deutschlands man kommt. Ich kann ja mal so ein, zwei Briefchen vorlesen oder sowas, schon mal als Einstimmung. Es gibt so witzige Sachen natürlich und es gibt so Sachen, wo andere sagen, Mensch, das ist ja total schlimm. Und aber ich meine mal so, es sind ja auch Leute hier aus dem Fußballbereich heute hier. Ihr kennt das so, Internet-Hooligans, die immer sehr viel erzählen, sehr viel plappern. Und da steckt nicht viel hinter, außer halt ein paar Finger auf der Tastatur. Da muss man sich nicht so den Kopf machen, sage ich mal. Wenn es mal irgendwann mich wirklich erwischen sollte, ja, dann hat es mich halt erwischt, das passiert. Aber solange das nicht passiert ist, mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Diese Zitate, die ich gleich mal kurz bringe zu meiner Person, helfen euch auch mich einzuschätzen besser. Was bin ich denn für ein Mensch? Wie sehen mich die Rechten, aber auch der ein oder andere Linke kritisiert mich ja, wie gesagt, manchmal ganz nett. Jemand aus Babelsberg hat mal was gesagt von Spast und notorischer Lügner und so weiter, fand ich auch ganz lieb. Und jedenfalls, ich wollte heute nicht so eine allgemeine Geschichte, mein Leben und so weiter erzählen, wie das letzte Mal, als ich in Potsdam war oder das vorletzte Mal, als ich in Potsdam war, sondern deswegen mal eine andere Einleitung. Und ja, ich zitiere einfach mal so einen oder anderen Menschen, der mir seit dem G20 so Liebesbriefe geschickt hat. Einer der bekanntesten Promis sozusagen fast schon ist Markus Frohnmeier, der sitzt jetzt im Bundestag für die AfD, war früher Chef der, oder ist immer noch Chef, glaube ich, der Jungen Alternative. Und der hat gesagt, und das finde ich sehr toll, das ist schon, weiß ich nicht, fast ein Lob oder so, ich weiß nicht, also er müsste Angst haben offensichtlich von mir, denn Leute wie Sören Kuhlhuber sind IS-Kämpfer ohne Bart, aber dafür mit Marx. Linksextremismus ist Terrorismus. Also das, was ich beim G20 gemacht habe, machen die IS-Kämpfer in Syrien quasi auch, Fotos von Nazis und dann eine Hetzjagd daraus gestalten. Ich weiß nicht, was genau Herr Frohnmeier da gemeint hat. Es gibt dann auch so, wie gesagt, so ein bisschen böse Sachen. Also ein bisschen irritierend, sage ich mal. Jetzt gerade eben war ich ja noch ein IS-Kämpfer mit Marx, also ein marxistischer IS-Kämpfer, mehr oder weniger, sofern es das überhaupt gibt. Aber es gibt auch so andere Nachrichten, wie zum Beispiel, du stehst in der Tradition deiner Großeltern, die beim Plündern jüdischer Läden mit Geifer zugesehen haben. Also ich bin Nazi, Marxist, Islamist, der Verfassungsschutz Brandenburg, der würde wahrscheinlich sich übelst freuen, wenn er über mich berichten könnte, wenn er es hätte. Prominenteste Mensch, der mich mehr oder weniger verbal attackiert hat, ist Martin Sellner gewesen. Der forderte auf Twitter, dass ich mich zu löschen habe. Das fand ich auch sehr nett. Immerhin kennt mich jetzt Martin Sellner. Hat allerdings meinen Absatzzahlen nicht gerade geholfen, muss ich sagen. Das mal zu dem, was passiert ist eigentlich, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, das letzte Mal war im Kutze. Das war übervoll mit Leute stehen auf dem Gang. Ich finde schön, dass wir jetzt hier mal einen großen Raum in Potsdam gefunden haben. Allerdings war ich hier auf dem Gelände auch schon, nämlich bei Ultrash. Das fand ich ganz cool. Da waren, glaube ich, 50, 60 Leute. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier sind, auch so um den Dreh wahrscheinlich. Finde ich toll. Zu dem neuen Buch noch, was ja schlimm ist eigentlich. Also dieses Jahr 2018 ist nicht mein Jahr. Wenn man gedacht hat, der G20 und 2017, was danach kommt, ist schon schlimm. Also ich hätte gedacht, es wird jetzt besser mit 2018, aber dieses Jahr Katastrophe. 5 Zähne sind mir gezogen worden. Ich habe mich zum ersten Mal tätowieren lassen und es fühlte sich an wie 1000 Nadelstiche. Ich dachte, ich werde gequält. Dann habe ich mir am 14. Februar erlaubt, eine Kartoffel zu kochen. War ja schließlich Dresden Trauertag. Und was passiert? Die Kartoffel wehrt sich und verbrennt mir meine Pfote. Musste sogar in die Notaufnahme, also absolut nicht mein Jahr. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie der Tag heute gelaufen ist. Ich habe extra für heute natürlich die Bücher bestellt, mal eben 2 Millionen Euro oder 3 Millionen Euro, ich weiß nicht mehr so genau, ausgegeben. Und natürlich sind die Bücher nicht angekommen, perfekt zur Premiere. Ich habe ein Buch, das hat ein falsches Inhaltsverzeichnis. Es hat bestimmt noch andere Fehler. Das ist das einzige Buch, was ich habe. Und ich habe noch eins, das ist der Knaller. Seit dem letzten Buch mache ich so Sondercover. Die Sondercover dienen dazu, ein bisschen Soli-Geld reinzuholen, beziehungsweise dieses Mal habe ich mir gedacht, für Freunde und Bekannte mache ich das. Und dieses Sondercover ist auch grandios geworden. Es sollte schwarz sein. also nur Fehldrucke bis jetzt oder keine Lieferung. Dann heute mit dem Zug hergefahren, aus dem schönen Siegerland, Urlaub im Siegerland kann man auch mal machen. Der Zug hatte Verspätung, ich habe im Zoo meinen Zug verpasst, musste herlaufen, also wirklich, das bis jetzt ist das absolute Katastrophe. Aber ich will jetzt nicht leiden oder sowas, deswegen fange ich jetzt mit dem Lesen an und damit wir jetzt aus der Lethargie und aus dem Trauern rauskommen und aus dem Trauern nicht vielleicht, aber zumindest aus dem depressiven Charakter dachte ich mir, bringe ich eine offensivere Geschichte. Wobei es Quatsch ist, hier in Potsdam eine offensive Geschichte zu Nazi-Aufmärschen zu erzählen. Ihr wisst ja, wie Pogida abgelaufen ist. Dieses schöne Video mit der Busfahrt. Ich kann mich erinnern, dass ich das bei einem Tresen in Berlin, da haben wir uns das auf der Leinwand noch angeguckt, wie dieser Bus von der ersten Pogida-Marsch durch Potsdam gefahren ist oder wie auch immer man es dann nennen möchte, mit Schlingerkurs und ohne Scheibe. Oder war da Scheibe kaputt? Nee, ich glaube nur die Werbetafel wurde abgerissen. Egal. Trotzdem eine offensive Geschichte mal, weil sonst wird es immer so ein bisschen trauermäßig. Es geht um den 20.04.2016 in Jena. Der 20.04. ist ein Datum, kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Titel der Geschichte ist "Es wäre schön, gäb's Gewalt gegen Rechts". Habe ich mir nicht so ausgedacht, sondern ist ein Zitat von einer super tollen Skatepunk-Band gewesen. Einige, die vielleicht über 30 sind, kennen die Band noch. SPNX aus Brandenburg, aus Spree-Neiße, die beste Skatepunk-Band noch vor ZSK. Die linke Musik gemacht hat, also einmal, und damit es sogar geschafft hat, auf Fritz zu laufen. Das fand ich geil. Auf Fritz läuft dann ein Lied, "Es wäre schön, gäbe es Gewalt gegen Rechts". Heute, glaube ich, ist das nicht mehr so einfach möglich. Der 20. April 1889 in Braunau am Inn. Ein Junge wird geboren. Es ist Adolf Hitler, der später der Führer des Deutschen Reiches wird, die Welt in den bisher größten Krieg treibt und der Architekt des millionenfachen industriellen Mordes an Juden, Sinti und Roma, homosexuellen politischen Gegnern und weiteren Menschen wird, die als unwert angesehen werden. 20. April 2016 in Jena. Ein hässlich tätowierter Neonazi mit Dialektsprachfehler, an jedes dritte Wort hängt er ein Ä, veranstaltet einen Fackelmarsch, welcher durch die Versammlungsbehörden erlaubt wurde. David Köckert ist der Anführer dessen, was sich Tygida nennt, einem neonazistischen Ableger von Pegida. Fackelmärsche waren das Symbol der Machtübernahme durch die NSDAP und der Nazis und nun soll ein Neonazi am Geburtstag des ehemaligen Führers eben einen solchen symbolischen Aufmarsch durch das von Neonazis verhasste Rote Jena durchführen dürfen. Soweit die politische Ausgangslage. Für mich ist eine Fahrt nach Jena inzwischen wie eine Reise in ein zweites Zuhause. Mein Zimmer im Hotel Junge Gemeinde ist bereits für mich reserviert und ich freue mich jetzt schon auf einen gestressten Lothar König oder eine Kohlpuppe rufende Katharina König. Warum sie mich Kohlpuppe nennt, also das Ding ist, dass viele Freunde sich einen Spaß draus machen, immer aus Kohl oder aus Huber irgendwelche Hashtags zu basteln. Ein lieber Kollege, ich nenne ihn mal Felix Steiner zum Beispiel, nennt mich immer Arschloch-Huber oder Idioten-Huber, weswegen jetzt ganz West-Thüringen mich Idioten-Huber nennt. In Ost-Thüringen dagegen, dann Katharina König, heiße ich Kohlpuppe. Das heißt, wenn ich nach Saalfeld komme oder Jena, dann kann es sein, dass da 10, 20 Leute sich freuen, dass ich komme und Kohlpuppe rufe. Das liegt daran, dass mein Rechner Kohlpuppe heißt und sie irgendwann im Netz mal in der JG den Namen gelesen hat und sich deswegen immer wieder darüber lustig macht, noch jetzt inzwischen 2 Jahre später. Die Leute in Jena sind freundlich, offen, teilweise sogar herzlich. Saalfeld liegt ebenfalls nicht weit weg, weshalb ich vermutlich noch mehr Menschen heute sehen werde, die mich in ihr, aber ich auch sie in mein Herz geschlossen habe. Jena ist auch die Stadt, in der ich als Gastdozent an der Uni ein Seminar für einen Tag mitgestalten durfte und dies mit einem einfachen Straßenabitur. Inzwischen studiere ich selber, jetzt kann ich mir sowas mal erlauben. Von Studierenden gesiezt zu werden, naja, ich sprach ja schon über die Freundlichkeit in dieser Stadt. Die Ankunft am Bahnhof Jena Paradies ist daher wie immer mit einem freudigen Herzklopfen verbunden. An der Ampel gibt es einen kurzen Schreck. Vor mir hält ein Polizeibus, der Fahrer blickt mich an und ruft direkt: "Hey, wie geht's dir?" Ich erschrecke und beantworte: gut und selber?" Es handelt sich um Mitglieder der Oranienburger Einsatzhundertschaft, welche ich in den vergangenen Jahren rund 20 bis 30 Mal sehen durfte. Wir hatten einen holprigen Start im Februar 2015, als sie mich in einem Cottbusser Dornbusch warfen, aber danach wurde ich ihnen offenbar sympathisch. Mindestens alle 2 Wochen sah man sich und sie merkten, ich mache einfach meine Bilder und störe niemanden, während Neonazis mich und Kollegen attackieren wollen. Die Folge war unter anderem in Rathenow, dass sich ein Beamter alleine zu mir stellte, damit ich in Ruhe Fotos machen kann und mal nicht auf die Fresse bekommen würde, wie er sagte. Im Winter in Cottbus fragten selbige Beamte, ob man nicht mal Fotos für einen EHO-Kalender erhalten könne, denn wir als Fotografen müssen ja etliche Bilder von ihnen haben. Ich mache mal ein Bild weiter, bevor ihr dann noch irre werdet. Hier seht ihr eine versuchte Festnahme oder eine durchgeführte Festnahme der BFE Oranienburg. Die Festnahme sieht halt so holprig aus, weil ein Beamter lieber dem Helm hinterher guckt, anstatt auf die festzunehmende Person zu achten. Danach gab es auch einen Rüffel vom Chef der Hundertschaft. Zu der Cottbus-Situation noch. Ihr wisst ja, wir haben in Brandenburg das aufgeteilt nach Norden, Süden, Westen, Osten der Polizei. Und es ist trotzdem so, dass man immer überall Oranienburg trifft, was man aber nicht mitkriegt unbedingt, wenn man sich jetzt nicht mit den Zahlen und den Farben auseinandersetzt. Und in Cottbus war das halt so, dass ein Beamter dann sagte, ja, hier könnt ihr nicht mal, ihr habt doch so viele Fotos. Und dann habe ich gesagt, nee, kann ja gar nicht sein, dass ich so viele Fotos habe. So oft komme ich nicht nach Cottbus. Ich meine, wer will schon freiwillig nach Cottbus? Und da sagte er, nee, wir sind ja nicht aus Cottbus. Guck mal auf den Rücken. Und dann macht er immer so und hüpfte vor mir rum. Und ich so, oh, gucke, ah, Oranienburg? Ja, Mann, wir sind Oranienburg. Die Fotos gab es trotzdem nicht natürlich. Allerdings habe ich letztens ein BFE-Sammelfoto von der BFE Leipzig gesehen, wenn ihr da mal Interesse habt. Das sieht auch sehr lustig aus, so von gemeinsamen Ausfahrten und so weiter. Ist sehr interessant, was Polizisten sich in ihre Zimmer hängen. Die Beamten waren immer freundlich zu mir und hatten immer ein freudiges Grinsen. Andere Beamte fanden den Arbeitsaufwand dank Pegida-Hype fordernd und ich war sowas wie ihr Seelsorger. Sie sprachen darüber, dass wievielte Wochenende sie nicht frei hätten, Überstundenansammlung und auch, wie sehr sie diese Aufmärsche ablehnen würden. Das war zum Beispiel in Rheinsberg so und wie gesagt in Oberhavel ganz viel, dass die Beamten da nichts zu tun hatten und dann fingen die an einfach zu plaudern die ganze Zeit und dann, ja, seit 20 Wochenenden kann ich nicht mehr zu Hause sein. Ich meine, hätte er sich auch einen anderen Job suchen können, aber wenn man halt weiß, dass 50% der Polizeibeamten den Job nur wählen, weil sie auf die Pensionskasse schielen, dann kann man sich auch vorstellen, dass sie sich den Arbeitsaufwand zwischen Pension und Ausbildung etwas anders vorgestellt haben. Oder wie sagte es auch ein Staatsschutzbeamter mal ganz nett, ach, irgendwie stresst mich das alles. Ich wäre doch einfach gerne wieder nur Streifendienst auf dem Dorf. So stellt sich der Freund und Helfer seine Arbeit also vor. Spannend war mal die Frage, warum man von den 400 Schaften in Brandenburg fast immer, egal wo man ist, auf die Oranienburger treffen würde. Die Antwort, vermutlich, weil wir die geilsten sind, wurde mit einem Lachen relativiert. Die ehrliche Antwort kam da schon ein wenig schmerzhaft zynisch rüber. Naja, vermutlich wird es im Innenministerium ausgewürfelt und wir haben ständig die Arschkarte. Nun, wo in Brandenburg ein Großteil der Aufmärschen nicht mehr stattfindet, beziehungsweise an Größe verloren hat, könnte man meinen, dass die Brandenburger EHU nun ihre Ruhe finden wird. Denkste. Mein Weg führt mich erst einmal in die junge Gemeinde. Begrüßung, Schlüssel abholen, Rucksack verstauen, anschließend wieder in die Innenstadt, um mal die Route der Neonazis zu begutachten. Startpunkt ist für mich, wie auch für die Neonazis, der Bahnhof Jena Paradies. Von dort aus laufe ich nun meine Runde. Am Antreteplatz ist bisher nur eine Person, ein Zivilbeamter des LKA. Auf dem Weg der Route entlang begegnet mir der Chef der Oranienburger BFE. Auch er begrüßt mich freundlich und ruft zu mir, wir sehen uns so oft, wir hatten schon überlegt, dich mal zum Teamtag einzuladen. Ein Teamtag einer EHU bzw. BFE wäre recht spannend, auch aus journalistischer Sicht. Aufgrund des zeitintensiven Jobs entwickeln sich oft auch das Freizeitleben rund um die Einheit, besonders bei elitären Zirkeln wie eben der BFE. Meist sind die Freunde, Partner ebenfalls aus dem Polizeidienst und man grillt, geht bowlen oder zappelt auf einen der vielen Blaulichtpartys ab. Natürlich will ich mir sowas nicht entgehen lassen und antworte freudig, aber nicht wirklich ernst gemeint, dass ich dies gerne annehme. Doch der hochgewachsene Elitebeamte revidiert sofort, war nur Spaß. Ich meine, für mich wäre das auch nicht so lustig. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwie, ihr kommt zu einer Blaulichtparty und dann sind dann die ganzen Zivis, die man sonst immer kennt, die sonst einem die Unterhose irgendwie durchsuchen bei der Wohnungsdurchsuchung. Hätte ich auch nicht so Lust drauf. Falls ihr mal sehen wollt, wie BFE Privatleben ist, es gibt eine geile Doku der BFE Magdeburg. Da sieht man dann, wie die an so einem schlechten Strand sitzen zu 5:6 und dann eine Bratwurst sich grillen und so weiter. Und wirklich, es wirkt manchmal so ein bisschen wie eine Gang einfach nur. Wie eine Gang ist übrigens auch, ich lenke schon wieder ab, aber egal, wie eine Gang ist auch die 23. Hundertschaft aus Berlin. Ihr kennt ja den Namen 23er, das sind ja immer so Huhuhu und so. Das Witzige ist, als 2015 in Berlin die 30er Hundertschaften entwickelt wurden, also 31, 32 bis 35 oder 36 sogar, wurde die 23er aufgelöst und jetzt 32 genannt. Einfach nur die Zahlen vertauscht. Als ich die dann mal gesehen habe, hatten die 32er Patches, wie halt Rocker so das haben, und 23er in Rot und Grün. Und dann fragte ich mal so einen Beamten, Entschuldigung, aber wer sind Sie denn jetzt, 23 oder 32? Das wäre ja schon mal interessant. Und dann sagte er, nee, wir sind 32. Und dann sagte ich, ja, und wieso tragen jetzt einige 23? Naja, wir sind alle außer 23 von früher. Okay, und wieso tragen Sie dann noch die Patches? Das verwirrt ja total. Naja, für manche ist das wie ein Orden. Sehr verwirrend manchmal. Kommen wir wieder zu den Oranienburgern. Auch seine direkten Vorgesetzten freuen sich, offenbar ein bekanntes Gesicht zu sehen. Der stellvertretende EU-Chef fragt mich, was ich so weit weg von zu Hause machen würde. Ich meine, bei uns ist ja nicht mehr viel los, und stelle die Gegenfrage, was Sie denn hier machen würden. Er sagt, naja, es sei ja inzwischen in Brandenburg eher langweilig, also muss man ja auch woanders hin. Mit einem "Freut mich, euch hier zu sehen, dann kommen die verrückten Sachsen wenigstens nicht" verabschiede ich mich und laufe weiter meine Runde. Die Oranienburger Einheit wird auch später noch ihren Ruf als freundliche, wenig durchsetzungsstarke Hundertschaft alle Ehre machen. Ihr habt ja gerade schon die eine Festnahme gesehen in Rathenow. Das war schon nicht so glücklich gelaufen. Es gibt noch so andere Bilder aus Oranienburg, die ähnlich verlaufen sind. In Beeskow zum Beispiel Anfang 2016, ich meine mal der 5.1. war das, da hat die BFE Oranienburg eine Sitzblockade räumen wollen oder hat es auch geschafft. Mit, glaube ich, eine Stunde, anderthalb Stunden haben sie gebraucht für 60 Personen, die sich nicht wehrten. Unter anderem dauerte es so lange, weil einer, mein absoluter Lieblings-BFE-Beamter, weil er ist so zuckersüß, der hatte keinen Sturmhaube mit, wie seine Kollegen, sondern nur ein Dreieckstuch oder ein Schlauchschal oder ähnliches. Und es rutschte ihm immer runter, wenn er sich beugte, um jemanden aus der Kette zu ziehen. Dann stand er wieder auf, ohne die Person hochzuziehen, machte sich wieder das Tuch hoch, dann beugte er sich wieder das Tuch runter. Es war absolut witzig und dann haben die Leute aus der Blockade schon angefangen zu lachen und gesagt, Mann, Diggi, lass einfach unten, ist kein Problem. Du hast eine Stunde unvermummt vor uns gestanden, wir kennen dein Gesicht, ist kein Problem. Und er hat fast weinerlich dann gesagt, nee, der Chef hat gesagt, ich muss das so machen. Wie gesagt, bei der Festnahme in Rathenow, da gingen die danach auch zu dem Chef und der Chef hat mit denen gemeckert, weil die Person ist zu Boden gefallen. Also die Person war 2 Meter groß, war angetrunken. Im Polizeihandbuch steht nicht drin, wie verkehre ich, wenn die Person aus Versehen stolpert, 2 Meter groß ist und betrunken ist, sondern da steht nur die idealtypische Gewahrsamnahme drin. Dementsprechend sind die Beamten zum Teil selber mit ihm hingefallen. Also es war grandios und der Chef, der hat, glaube ich, weiß nicht, immer ganz schön viel zu tun mit denen. Aber ich will die nicht verharmlosen, es gibt auch dort Freaks. Es gab ein Spiel von Babelsberg bei TuS Sachsenhausen, wo ein Beamter 2 Tonfas in der Hand hatte und die beide so wirbelte. Also es gibt auch, es ist eine sehr eigenartige Hundertschaft auf jeden Fall. Die gesamte Route der Neonazis wurde abgegittert. Es gibt keine Möglichkeit, einfach die Neonazi-Route zu betreten, ohne die Gitter zu überschreiten. Die Folge ist, dass eine Blockade heute wohl aussichtslos ist und die Thüringer Polizeiführung mit relativ wenig Einsatzkräften viel erreichen wird. Dennoch sind in der Stadt mehrere Kundgebungen angemeldet und es werden mehr als 1000 Menschen auf den Beinen sein. So ziehen hunderte Jugendliche mit Transparenten, Schildern und lauten Sprechchören durch die Stadt. Die Jugend gegen rechts fällt auf und läuft wiederum zu einer anderen Kundgebung, auf der unter anderem ein Stand des Antifa e.V. aufgebaut ist. Man kann dort Mitgliedsanträge unterschreiben und gleich noch Vereins-T-Shirts kaufen. Dies bleibt nicht unbeobachtet. Neonazis, welche sonst als Securities in der Stadt arbeiten, sitzen vermeintlich zufällig in einem Café in der Nähe. Sie beobachten die Kundgebung, machen Handyfotos und spielen an ihren Telefonen, sodass man vermuten kann, dass sie Kameraden informieren. Das Witzige an den Security-Unternehmen ist, dieses Security-Unternehmen kam auch an dem Tag noch zum Einsatz. Sie beschützten ein RTL-Kamerateam, weswegen wir irritiert waren. Was ist das für ein Kamerateam, das von Nazis beschützt wird? Sind das vielleicht auch Nazis? Man weiß ja nie. Es hatten übrigens alle Schutz, außer freie Journalisten wie Felix Steiner und ich. So ganzen MDR, RTL, Spiegel, Russian Today. Die hatten alle Schutz, nur wir leider nicht. Vor 3 Monaten kam es genau an dieser Stelle beim Aufmarschversuch der AfD zu einem Angriff durch einen AfDler. Mit einem Pfefferspray ging er in die Gegenkundgebung, die dort stand, wo heute die ebenfalls ist, und attackierte mehrere Gegendemonstranten. Heute allerdings bleibt es zumindest an dieser Stelle ruhig. Während die Jugend gegen rechts noch durch die Straßen zieht, baut der Tygida-Anführer David Köckert bereits seinen umgebauten Fischverkaufswagen auf, den er dem Neonazi-Baden Frank Rennecke abgekauft haben soll. Man weiß nicht, wie teuer der war, leider. David Köckert war nicht immer Anführer einer nichtparteilichen nationalistischen Splittergruppe. Angefangen hatte es mit Blood and Honor, weiter ging es über Kameradschaftsstrukturen im sächsischen Vogtland bis zur AfD. Aus dieser trat er aus und ging direkt in die NPD, bei der er es bis zum Landesorganisationsleiter des Landesverbandes Thüringen schaffte. 2016 verließ er die NPD, um sich auf sein Tygida-Projekt zu konzentrieren. Neben dem Landesorganisationsleiter trat Köckert auch bei Wahlen für die NPD an, wurde so unter anderem Stadtratsmitglied in Greiz. Dort hat er auch einen Tattoo-Laden, falls ihr euch mal tätowieren lassen wollt. Der muss da sehr erfahren sein, der ganze Körper ist voll. Nach 2014 frohlockte die NPD über den Zuwachs von David Köckert, denn dieser war laut NPD bereits der 7. AfDler in Thüringen, der zur NPD wechselte. Seine Begründung damals war, die AfD sei nicht politikfähig. Jetzt gucken wir mal auf die letzte Bundestagswahl. Die AfD 15%, die NPD nicht mal mehr 1%. Da hat sich einer ein wenig verkalkuliert, sage ich mal. Sein Abgang in der NPD 2 Jahre später begründete er auch mit der Korruption der Landes-NPD, welche laut seinen Aussagen nur hinter dem Geld der Mitglieder her sei. Das ist sehr interessant. Offensichtlich sowohl die Rechte in Thüringen als auch die NPD in Thüringen veruntreuen Gelder. Also die NPD versucht nur an die Mitgliederkohle zu kommen. Die Rechte wurde gerade zwangsaufgelöst, weil sie dem Bundesvorstand die Mitgliedsbeiträge nicht weitergegeben hat. Daraufhin hat Christian Worch gesagt, wir holen uns auch das Geld aus Thüringen zurück. Und die Thüringer Nazis haben gesagt, kommt doch, wir haben gar keins. Sehr interessant, die Nazi-Szene in Thüringen manchmal. Die einzige politische Konstante bei Köckert ist das Anmelden und Durchführen von kleineren bis seltenen größeren Aufmärschen samt Reden. Er testet die Soundanlage und versucht dabei relativ cool zu wirken. Als Gegendemonstranten hinter einer Mauer von Polizeifahrzeugen auf ihn reagieren, stellt er fest, dass die Gegner ihn hören und damit die Anlage ja wohl gut genug sei. Es sind bislang nur wenige Neonazis vor Ort, der Rest kommt geschlossen mit Zügen an. Begleitet werden sie von einer besonderen Einheit, dem USK, dem Unterstützungskommando aus Bayern. Entschuldigung, ich war am Wochenende noch ein bisschen krank. Oh, Gott, oh Gott. Ich sage, es ist nicht mein Jahr. Das USK ist ähnlich aufgebaut wie die BFE, hat aber einen besonderen Ruf, vermutlich auch wegen ihrer Einzigartigkeit in Bayern. Ich hatte bisher nur einmal Kontakt mit ihnen in Wunsiedel 2014 und der war recht human, auch wenn die Arroganz dieses Kommandos aufgrund ihres Rufes spürbar war und ist. Das war so eine Situation für die, die das 2014er Buch nicht gelesen haben. Natürlich habt ihr das alle gelesen. Es war so eine Situation, dass so ein kleiner Vorsprung war, so eine kleine Mauer an der Garage und da stand ein Kameramensch vom USK drauf und der ging irgendwann runter und wir wissen ja, wie das USK drauf sein soll oder ist und deswegen dachte ich mir, ich gehe nicht einfach rauf und nehme seinen Platz ein, sondern frage höflich, ob er den Platz dann noch braucht und er sagte, ja, ist kein Problem, du kannst da hochgehen und ich kletter dann hoch, um Fotos zu machen und sein Kollege sagte, naja, und wenn wir den Platz brauchen, dann kriegen wir den ja eh wieder, ne? Und habe ich gesagt, ja, ihr werdet ja wahrscheinlich kommunizieren, oder? Natürlich kommunizieren wir. Da habe ich gesagt, ja, eure Kommunikation kenne ich, habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Aber war trotzdem nett. Das Vorbild übrigens des USK, was Anfang der 90er gebildet wurde, war die Berliner EBLT. EBLT steht für Einheit für besondere Lagen und einsatzbezogenes Training, welche im Zuge des 1. Mai 1987 gegründet und nach mehrfachen Gewalttaten und öffentlicher Kritik 1989 wieder aufgelöst wurde. Es gibt da so einen kleinen Mythos um diese EBLT und die Gründung. Der 1. Mai 87 ist ja der erste revolutionäre 1. Mai in Kreuzberg, wo der ganze Bezirk, beziehungsweise zumindest der 36er Bezirksteil, wo der Polizei freigemacht wurde. Und es gab damals schon so eine Art Vorläufer der BFE, also innerhalb der Bereitschaftspolizei, Beamte, die für Festnahmen ausgebildet wurden. Und diese Beamten, man sagt, es seien 50 gewesen, hätten vom Innensenator Gutscheine bekommen für Sportläden, wären dann da reingegangen, hätten sich mit Eishockey-Klamotten ausgestattet, also die ersten Körperschutzpanzer, Mundschutz, Helme und so weiter und wären dann zu 50 wie Freischärler oder Söldner quasi nach Kreuzberg rein und hätten den Bezirk befriedigt, weswegen man dann dort auf diese EBLT gebaut hat, nämlich USK und BFE. Also die BFE und USK, quasi wie es in Deutschland üblich ist, haben einen Mythos, irgendein Drache wurde getötet oder so, keine Ahnung. Irgendwas ist ja in Deutschland immer in der Form. Das USK sorgt besonders bei Fußballspielen immer wieder für Diskussionen, wenn es um übertriebene, harte Einsätze geht. Verurteilungen von Polizeiübergriffen sind eher selten, da die Beamten oft vermummt sind und eine individuelle Kennzeichnung nicht vorhanden ist, ebenso wie bei der BFE. Während die Neonazis noch den Reden von Köckert und der Musik aus der schlechten Soundanlage lauschen, gibt es auf der Route Hektik. Aus einem Hauseingang heraus sollen Jugendliche gerannt sein und sitzen nun erfolgreich auf der Straße. Es sind etwas mehr als 2 Dutzend Menschen, die dort sitzen, umzingelt von der Erfurter BFE in ihren schicken grünen Overalls. Die Blockierenden breiten dazu noch ein Transparent aus und rufen gelegentlich Parolen. Weitere Unterstützer wollen zur Sitzblockade, doch dieses Mal ist die BFE schneller und führt die Delinquenten zu einer angemeldeten Kundgebung. Noch bevor die Neonazis loslaufen, löst sich die Blockade auf und wird geschlossen ebenfalls zu einer Kundgebung geführt. Dort erwartet man sie mit viel Applaus und alerte Antifaschister rufen. Am Bahnhof Jena Paradies kommt erneut ein Zug mit Neonazis an. Gleich der erste Neonazi ist vermummt und trägt eine Jacke des polnischen Hooligan-Ausstatters PG-Wear. Empfangen wird die Gruppe von vorbereiteten Beamten der Thüringer Landespolizei, welche mit Helmen einen vermeintlichen Durchbruch zur Gegenkundgebung am zentralen Omnibusbahnhof verhindern wollen. Ebenfalls genutzt werden Hunde, welche aufgrund der Aufregung an ihren Polizeihärschchen zerren. Parolen rufend zieht die Gruppe um den Tanroder Michael Fischer und einigen Aktivisten der Europäischen Aktion auf den Kundgebungsplatz. Sie sind die letzten Nazis, auf die gewartet werden musste. Und so kann bald der eigentliche Fackelmarsch beginnen. Unter Pfiffen und Buhrufen stellt sich der Marsch mit einigen Transparenten in Blöcken auf. An den Seiten werden Neonazis mit brennenden Fackeln marschieren. Vor den Neonazis fährt ein moderner Wasserwerfer und eine kleine Flotte an Einsatzkräften sichert diesen ab. Noch ehe der Fackelmarsch loslaufen kann, wird dieser aus der Kundgebung heraus mit Gegenständen beworfen. Es sind mit Wasser gefüllte Luftballons, sogenannte Wasserbomben, welche wohl das Ziel haben, die Fackeln zu treffen. Immer wieder müssen Neonazis dem Wurfmaterial ausweichen, sich ab- oder wegducken. Die Bomben treffen ihre Ziele nicht, doch einige landen auf der Aufmarschstrecke und hinterlassen kleinere bis größere Wasserflecken auf dem Asphalt. Vereinzelt werden auch Glasflaschen geworfen. Es ist länger her, dass ich gesehen habe, wie militant sich antifaschistischer Protest doch ausdrücken kann, wenn er direkt gegen Neonazis gerichtet ist. An der nächsten Stelle hinter der ersten Kurve legt der Protest nochmal eine Schippe drauf. Neben Flaschen fliegen nun auch noch Steine. Ich habe keinen Helm mit, denn ich habe mit solchen Szenen in Jena nicht gerechnet. Die Steine fliegen teilweise auf Kopfhöhe, nicht einfach im Bogen, sondern direkt durch die Neonazi-Demo durch, sodass diese teilweise an der Hauswand links vom Aufmarsch wieder abprallen. Schnellen Fußes rennen wir diesmal mit den nicht behelmten Journalisten an dieser Stelle vorbei. Nun erwartet man bei jeder angemeldeten oder auch spontanen Kundgebung am Wegesrand ähnliche Bilder. Doch an der Post, wo zuvor noch die Sitzblockade war, sind es nur vereinzelte Flaschen, in der Quantität nicht vergleichbar mit den vorherigen Würfen. Immer wieder posieren Neonazis provokativ als Zielscheiben vor den Antifas und rufen Antifa-Hurensöhne. Auch während sich die Neonazis zur Zwischenkundgebung aufbauen, blicken einige immer wieder lieber in Richtung der linken Gegenkundgebung. An der Westbahnhofstraße müssen die Neonazis erneut abbiegen, um wieder in Richtung Paradiesbahnhof zu gelangen. Hier werden sie ebenfalls von teilweise vermummten Gegnern erwartet und es gibt einen sehr starken Flaschenhagel. Zwar hat ein älterer Wasserwerfer Aufstellung genommen, doch er kommt nur zur Drohung zum Einsatz. Die Neonazis wechseln immer wieder ihre Haltung vom defensiven Ausweichen von den Wurfgeschossen hin zu provozierenden Gestiken als wandelnde Zielscheibe. Das sah dann in der Form so aus, dass die Nazis liefen und brüllten, hier marschiert der nationale Wie und dann sich immer abducken mussten, auch im nächsten Augenblick. Also viel Widerstand war da halt auch nicht. Hier noch ein Flaschenwurf. Es ist total schwer, fliegende Flaschen übrigens zu fotografieren. Noch schwieriger, welche vom Aufprall. Das ist das beste Foto, was ich noch in der Form habe. Hier haben wir nochmal so ein bisschen die provozierenden Gestiken als kleines Bild. Das war dann einer der Kollegen quasi, der sich dann noch abducken durfte mehrmals. Zwischen den Kontrahenten stehen die Polizeikräfte als Puffer. Den Flaschen weichen sie aus oder fangen sie mit ihren Händen und Schlagstöcken ab. Gleichzeitig versuchen sie, die Neonazis dazu zu bringen, weiterzuziehen, damit die Provokationen beendet werden. Eine weitere direkte Konfrontation mittels Wurfgeschossen bleibt aus. An einer weiteren Stelle allerdings, kurz vor dem Ende der Neonazi-Route, versuchen einige Antifas erneut zu den Neonazis durchzubrechen und liefern sich eine kurze, heftige Auseinandersetzung mit den Einsatzkräften aus Oranienburg. Diese wehren sich anfangs nicht gegen die Angriffe, was für Irritation bei den Thüringern sorgt. Es war dann so, dass ich die Freunde aus Thüringen später getroffen habe und die meinten, da war eine ganz komische Einheit. Wir haben die von allen Seiten angegriffen, Pyro geworfen, die getreten, geboxt und alles und die haben sich nicht gewehrt. Keine Ahnung, was das war. Das können nicht welche von uns gewesen sein. Und ich habe gesagt, wie sahen die aus? Hatten die irgendwas Besonderes? Und dann hieß es, ja, die hatten so hinten orangene Zeichen drauf, so orangene Vierecke. Ich so, ja, ist Oranienburg, das muss euch nicht kümmern. Die warten halt, bis der Befehl kommt. Alles kein Problem. Allerdings bekommen die Neonazis davon nicht viel mit. Zur Unterstützung der Oranienburger Einsatzkräfte rückt noch anschließend das USK an. Diese joggen mal eben die Knebelstraße hoch in Richtung der Eskalation. Gleichzeitig allerdings gibt es Probleme bei den Neonazis. Offenbar gab es aus unbekannten Gründen Zugriffe auf sie durch die Polizeikräfte. Die Folge ist, dass der Aufmarsch nun stehen bleibt. Ein Teil der Neonazis und Michael Fischer wollen sich mit den betroffenen Kameraden solidarisieren. Die Veranstaltungsleitung dagegen verfährt nach dem Motto, den Letzten beißen die Hunde und will weiterziehen. Das sah dann aus, also wenn man jetzt, ich glaube, ich war jetzt bei 160 Nazi-Aufmärschen, die laufen immer gesittet, ne? Also die eskalieren vielleicht mal, aber grundsätzlich, wenn die laufen, laufen die gesittet. Ist nicht so wie bei unseren Demos, dass da riesige Lücken plötzlich stattfinden und irgendeiner brüllt halt und dann bleibt die Hälfte der Kette in einem quasi schrägen Modus stehen oder so und zieht sich dann auseinander. Also sowas funktioniert bei Nazis nicht, da herrscht ja noch Zucht und Ordnung. Vielleicht beim Jugendwiderstand auch, man weiß nicht, aber zumindest in linken Demos passiert das ja nicht. Oh. Das wurde bestimmt aufgenommen, jetzt werde ich in Neukölln nie wieder lesen dürfen. Jedenfalls bei dieser Demo war das so, dass diese Nazi-Demo wie eine linke Demo verfuhr. Michael Fischer und seine Leute riefen Halt, deren Block blieb stehen, der vordere Block lief weiter, es entstanden plötzlich Lücken, einzelne Nazis standen mit der Fackel in der Hand allein auf der Straße. Wenn die Fackeln nicht gewesen wären und die Leute auch nicht so unansehnlich unbedingt gewesen wären vom Klamottenstil her, man hätte meinen können, es sei auch eine linke Demo, aber wie gesagt, sah sehr interessant aus. Ich wusste auch nicht, gehe ich jetzt nach hinten zur Eskalation, begleite ich jetzt die Demo weiter oder stelle ich mich einfach mal in die Mitte und mache so ein Panoramabild, hallo, ich bin in der Nazi-Demo. Zocke ich einen Banner oder eine Fackel, man weiß ja nie und es ist absolute Konfusion gewesen. Aber es gibt eine Einigung, man einigt sich nämlich aufs Weiterziehen, um anschließend am Bahnhof Paradies so lange zu warten, bis die Personen aus dem Gewahrsam entlassen werden, denn man habe laut Anmeldung ja noch einige Stunden Zeit. Es war so 19 Uhr und sie sagten, bis 22 Uhr haben wir noch Zeit und ich dachte mir, boah, lasst die Nazis frei, ey, das ist ja jetzt noch 3 Stunden im Köckert stehen und der hält noch 3 Stunden reden und das ist so, es gibt einzelne Nazis, die ziehen sowas durch. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Letztes Jahr der TDDZ in Karlsruhe. Ihr wisst alle, Christian Worch wird irgendwann in den nächsten Jahren ja sterben. Er hat ja schon sein Testament quasi oder seine Biografie auf YouTube veröffentlicht mit all seinen Geschichten über Staatsschutz und so weiter. Er sieht ja auch ein bisschen kaputt inzwischen aus und man weiß ja auch nicht so genau. Und der war der einzige Redner des TDDZ letztes Jahr, weil alle anderen wurden verboten. Und der hat dann gesagt, das heißt, das ist 6 Stunden Redematerial. Er kann so viel reden, er wird so viel reden. Und dann fing Christian Worch an, meine Familie hat im Ersten Weltkrieg, und ich dachte, nee, der fängt jetzt nicht mit dem Ersten Weltkrieg an. Und dann schaffte er es wirklich, Erste Weltkrieg seine Familie, Weimarer Republik seine Familie war nationalistisch, dann kam er zum Opa, der war ja auch Nationalist im Zweiten Weltkrieg, dann kam die Westzeit, da war 68er war er schon Patriot, dann kam Worch mit seiner Zeit aus den 80ern, dann kam Worch im Wilden Osten und dann kam Worch irgendwann nach 3 Stunden gefühlt zum TDDZ 2017. Und die Nazis, hast du gemerkt, wurden auch immer müder. Man hat dann einige Fotos machen können, wo die Nazis am Rand sitzen und schlafen. Fand ich auch gut. Christian Worch als Gute-Nacht-Geschichten-Erzähler. Worch, mein Leben, meine Familie, der Patriot, keine Ahnung, mit Mel Gibson vielleicht in der Hauptrolle. Gruselig. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, aber also man konnte auch irgendwann nicht mehr zuhören. Ihr kennt vielleicht Christian Worchs Reden auch so, dass es, ich glaube, der war auch schon mal hier in Potsdam, ne? Kann ich mich erinnern, ist schon 10 Jahre her oder so. Ich glaube, da war irgendwas mit dem Gerät auch. Na egal. Unterwegs versagen die ersten Fackeln und werden fachmännisch in Plastikeimer mit Sand ausgedrückt. Ihr kennt es vom Fußball. In einem Halbkreis stellen sich die Neonazis nun wieder an ihrem Ausgangspunkt auf. Einige Antifaschisten stehen ebenfalls noch vor Ort am zentralen Omnibusbahnhof. Ab und an werfen sie immer noch ihre Wasserbomben, obwohl sie nicht mal ansatzweise in der Wurfnähe zu den Neonazis stehen. Den einzigen, den sie fast treffen, bin ich. Und trotz der Bitte via Twitter, das Werfen doch einzustellen, da es sich nicht lohnt, landet nochmal eine Wasserbombe direkt neben mir. Kollegen, wie zum Beispiel Felix Steiner, den ich sehr liebe, machen sich darüber lustig. Felix und ich, wir haben da so eine Beziehung. Als in Saalfeld mal eine Glasflasche von Antifas neben mir landete und am Fuß zerschellte, fragte ich ihn, ob er ein Foto gemacht hat, weil er guckte direkt zu mir und er sagte, nee, ich war noch mit Lachen beschäftigt, tut mir leid. So läuft das dann unter Kollegen ab. Andererseits, er hat auch Angst vor mir, als wir in Saalfeld ebenfalls an einem Bach standen und überlegten, wir müssen über diesen Bach springen, hat sich keiner von uns beiden getraut, weil klar war, wenn einer in Wasser landet, macht der andere davon ein Foto. Wir haben gewartet, bis die anderen Kollegen rüberspringen. Teile der Antifas ziehen mit dem Lautsprecherwagen der jungen Gemeinde Stadtmitte in Form einer spontanen Demonstration in Richtung Innenstadt, obwohl die Neonazis noch weiter vor Ort stehen. Kurz vor 22 Uhr ist der Spuk dann endlich vorbei. Die Neonazis verlassen die Stadt. Im Gegensatz zum zum AfD-Aufmarsch vor 3 Monaten war heute nichts für den antifaschistischen Gegenwehr zu holen. Doch es wird nicht der letzte Aufmarsch gewesen sein. Köckert führt im Jahr 2016 noch 2 weitere Fackelmärsche durch. Einen am Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, also am 20.08. und einen am Abend der Reichspogromnacht 1937, also am 9. November. Beide Fackelmärsche werden genehmigt und teilweise von den Polizeikräften durchgeboxt, obwohl die rechten Teilnehmer deutlich in der Unterzahl sind. Es waren nicht mal 100 Neonazis, also es waren über 1000 Gegendemonstranten. Doch diese beiden Termine werde ich leider nicht wahrnehmen können. Für mich endet der Abend mit einer Busfahrt nach Saalfeld. Wer nicht Saalfeld kennt, das Krasse ist, die schaffen es wirklich, einen ganzen Bus mit Antifas vollzumachen. Das erlebt man nicht mal mehr in Berlin. Das finde ich an Saalfeld immer so toll. Die antifaschistischen Kräfte hatten den Bus komplett organisiert mit einigen Jugendlichen, die zu ihrer ersten Auswärtsfahrt gefahren sind und dabei so Musik hörten wie Westberlin Maskulin. Das war ein bisschen irritierend, aber man sagte dann, das ist ihr erstes Mal Nazi-Aufmarsch. Beim nächsten Mal hören sie vernünftige Musik. Am Folgetag habe ich meine erste offizielle Lesung aus meinem Buch Deutschland, deine Nazis. Im Anschluss an die Lesung werde ich nach meinen Einschätzungen zum Aufmarsch in Jena gefragt. Aufgrund der ewigen Passivität antifaschistischer Gegenwehr in Form von Sitzblockaden erfreute mich die Eruption der Gewalt. Gewalt ist immer auch ein Zeichen dafür, dass argumentatorische, legale oder positivistische Mittel nicht mehr ausreichen. Es erinnert mich an die sehnsüchtige Skatepunk-Hymne Gewalt gegen Rechts der brandenburgischen Band SPNX. Im Refrain hieß es damals unter anderem: Es wäre schön, gäbe es Gewalt gegen Rechts. Ich bin mir sicher, das wäre wirklich nicht schlecht. Ich fände es schön, könntet ihr mich verschonen mit Lichterketten und Demonstrationen. Ändern wird es sich wohl kaum. Wahrscheinlich bleibt es nur ein Traum. Das war meine Jena-Geschichte. Ist immer schön, wenn die Orga als erstes klatscht, damit der Rest dann gefangen ist in diesem Sozialkonstrukt. Man muss klatschen. Gruselig. Ihr hättet nicht klatschen müssen. Das ist so deutsch. Einer klatscht vor, die anderen klatschen nach. Wenn wir Musikantenstadel, boah. Gruselig. Wir kommen zur zweiten. Das war mir klar, dass da jemand auf Musikantenstadel steht. Wir kommen zur zweiten Geschichte. Ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Ich weiß nämlich nicht, was ich euch noch vorlesen wollte. Aber ich hätte im Angebot, es würde natürlich passen, Pogida. Da habe ich ja den ersten Marsch verpasst, aber ich habe durch Babelsberg einen begleitet und ich glaube zwei oder drei durch die Potsdamer Innenstadt. Da gab es auch den ein oder anderen Schmankerl auf jeden Fall. Also falls ihr Pogida hören wollt, was ich erlebt habe bei Pogida oder wie ich es erlebt habe, weiß nicht. Manche sagen auch, nee, wir waren ja selber da, brauchen wir nicht nochmal hören, die Quatschgeschichte. Ihr könnt dabei auch über Christian Müller lachen, also das ist mindestens eine Stelle dabei. Dann würde ich mal, ich versuche gerade im Inhaltsverzeichnis zu gucken, welche Seite, und das Geile ist, der Layouter, das andere Buch, das ist der Knaller, da ist das Inhaltsverzeichnis genauso. Das Inhaltsverzeichnis hat Seite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also wenn ich ganz hinten das Buch nehme, ist Seite 22 irgendwo hier, das haut nicht hin. Toller Layouter. Die erste Seite stimmt in die letzte. Okay, da ist ja schon Christian Müller, heieiei. Allerdings werde ich jetzt dazu keine Fotos präsentieren können, weil da bin ich nicht vorbereitet drauf. Nicht mein Jahr. Potsdam war ich mehrmals, das heißt, hier ist ein Unterschied natürlich. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Pogida-Marsch und ich erzähle sozusagen, was ist da passiert, sondern es sind verschiedene Märsche und ich erzähle die Schmankerl aus diesen verschiedenen Bereichen sozusagen. Der Titel ist: Manchmal ist es wie im falschen Film. Total schlecht, bei Babelsberg muss man ja irgendwas mit Film machen. Schlechte Witze, das muss funktionieren. Bereits im Herbst 2015 nehmen bei Pegida immer mehr Menschen teil, die aus Brandenburg stammen. Witze machen die Runde, die sollen mal in Potsdam einen Ableger mit dem Namen Pogida gründen. Das war wirklich noch, ehe Pogida auf die Idee kam, stand schon bei Twitter von wegen, ey, das wäre geil, wenn die mal in Potsdam Pogida-Marsch machen würden. Und tatsächlich, 2016 ist es soweit, Christian Müller will durch Potsdam marschieren und in Kooperation mit Pegida gründet er tatsächlich Pogida. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar Alexander Fröhlich gewesen sein kann, der von Pogida als erstes sprach, noch ehe Christian Müller auf die Idee kam zu laufen wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, Alexander Fröhlich ist schuld, dass wir Pogida in Potsdam hatten. Nein, zum Glück ist er heute nicht da. Huiuiui. Ich hoffe, es ist auch niemand vom PNN da. Oh Gott. Nein, natürlich ist er nicht schuld. Aber er versteht den Witz. Christian Müller ist bis zu seiner Pogida-Zeit politisch eigentlich nicht aktiv. Bekannt ist er der Polizei aufgrund von vielen Straftaten und auch einigen Haftzeiten. Ihr kennt es ja alles von ihm, die ganzen, was war das noch mit dem Rockermilieu, hat er zu tun gehabt und alles Mögliche. Und er hat ja auch Bin Laden getötet, was man halt so macht, während man Koks zieht und zu Hertha geht. Es handelt sich bei Pogida zum großen Teil auch nur um Bergida-Aktivisten und einige wenige Brandenburger Neonazis aus dem Umfeld der Freien Kräfte in Europin, Osthaveland bzw. Potsdamer Neonazis, welche in den letzten Jahren verschiedene Labels nutzten, um öffentlich aufzutreten. Dass den Demo-erfahrenen Neonazis der Aufmarsch gemeinsam mit den Wirrköpfen nicht peinlich ist, verwundert doch schon ein wenig. Den ersten Pogida-Marsch verpasse ich noch. Tausende Menschen blockieren dabei die Neonazis und attackieren ihren Bus, mit dem sie durch die Innenstadt wollten. So weichen die Neonazis aus und wollen am 17.02. nun durch Babelsberg. Die Polizei hat aus dem ersten Aufmarschversuch gelernt und weiß, dass besonders die Medienstadt Babelsberg ein sensibler Ort ist, denn hier wohnen viele Linke, der lokale Regionalligist Babelsberg 03 mit seiner antifaschistischen Fankurve ist hier beheimatet und mit dem Spartakus bzw. dem Freiland hat man auch ein wichtiges linkes Zentrum in der Nähe. Daher werden bis zu 1000 Einsatzkräfte, mindestens 2 Wasserwerfer, 3 Sonderwagen, auch bekannt als Räumpanzer, ein Hubschrauber und mehrere Hundertschaften aus anderen Bundesländern aufgefahren. Wofür genau? Richtig, für 70 Rechte, die am Bahnhof Medienstadt stehen. Die Polizei ist auch mit speziellen Einsatzkräften in Zivil anwesend. Die Mischung der 70 rechten Teilnehmer, aber auch die der Gegenprotestierenden, sorgt für ein größeres Aufkommen an Zivilkräften als sonst. Neben dem polizeilichen Startschuss aus Brandenburg sind auch deren Kollegen aus Berlin grenzübergreifend vor Ort. Daneben stehen Beamte der Einsatzgruppe Hooligans, welche bei der Bundespolizei angegliedert ist. Bereits bei der Ankunft der Rechten am Bahnhof gibt es Probleme. Mehrere Teilnehmer werden zur Seite genommen. Die Polizei stellt fest, dass diese Quarzhandschuhe mit sich führen, stellt diese sicher und fertigt Anzeigen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz an. Der Fokus der Polizei wird allerdings eher auf die Gegendemonstrierenden liegen, denn diese mobilisieren wieder mehrere hundert Menschen auf die Straßen. An den Laternen sieht man Schilder aus Häusern, hängen Fahnen und Transparente. Man merkt, Neonazis sind in Babelsberg nicht willkommen. Ich fand zum Beispiel, an ein Haus war projiziert worden, Döner, Sushi und Mai Tai, Babelsberg bleibt nazifrei. Wie kreativ. Dennoch bauen sich die 70 selbsternannten Volksretter zum Marsch auf. Sie haben noch nicht mal ein Pegida-Front-Transparent, also darf PI News Werbung für sich machen. In großen Buchstaben ist das Motto "Stoppt die Islamisierung Europas" zu lesen, die gemeinsame Message der rechten Bewegung von AfD bis neonazistischer Kameradschaft. Bereits am Anfang der Marschstrecke befindet sich eine Gegenkundgebung, die bereits größer ist als der rechte Aufzug. Wütende Rufe, Pfiffe, aber es bleibt friedlich. Bayerische Polizeikräfte stehen mit ihren Helmen ruhig, die Situation beobachtend an den Gittern. Die Route ist nur am Anfang auf einige hundert Meter abgegittert, was dann zur Folge hat, womit der Abend auch enden soll. Eine antifaschistische Sitzblockade. Wasserwerfer werden aufgefahren, Einsatzkräfte zusammengezogen. Die Rechen müssen indes warten. Die Polizeiführung weiß, dass sie von rechts wegen her räumen muss. Als die NPD 2012 einen Marsch durch Potsdam durchführen wollte und die Polizei aufgrund der Sitzblockade von annähernd 1000 Menschen den Marsch abbrach, klagte die NPD vor dem Verwaltungsgericht und bekam Recht. Die Polizei in Brandenburg muss die Versammlung durchsetzen und dafür alle Register ziehen. Das ist zumindest rechtlich so abgesichert. Wie es gelaufen ist, wissen wir inzwischen. Die Frage in Potsdam ist daher, wird die Polizei nun wegen 70 Hansels ernsthaft den Wasserwerfer gegen am Boden sitzende Menschen einsetzen? Hinter der Sitzblockade kommt auch der militante Teil der antifaschistischen Szene Potsdams zu ihrem Arbeitseinsatz. Vereinzelt brennen Materialblockaden auf der Straße. Ein Durchkommen zu den Bränden ist nur mit einem erhöhten Einsatzmittel und mit voller Gewalt möglich. Daher wird entschieden, den rechten Aufmarsch nun abzubrechen und ihn wieder zurück zum Bahnhof Medienstadt zurückzuführen. Erneut gewinnt die linke Szene in Potsdam, wie schon so oft in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wann der letzte Aufmarsch mal gelaufen ist. Ich glaube, es war 2004, als die Nazis nicht durch die Innenstadt laufen durften und dann durch Babelsberg gelaufen sind. Aber ich glaube, danach kann ich mich gar nicht erinnern, ob es nochmal einen erfolgreichen Aufmarsch gab, zumindest bis jetzt. Trotz der Niederlage sieht Christian Müller weiterhin keinen Grund dafür, mit seinem Quatsch aufzuhören. Er kündigt sogar an, er werde jeden Tag aufmarschieren, bis man ihn durchlässt, was ihm nun den Spitznamen Anmeldemülli bei den Neonazi-Gegnern einbringt. Das ist so fies, wenn ich die Geschichte mal irgendwo anders lese, da sind so viele Lacher drin, die keiner versteht. Egal. Am 9.3. ist er wieder in Potsdam, diesmal will er in die Innenstadt. Treffpunkt für seine nur noch 60 Pappnasen ist der Hauptbahnhof. Neben den Po und Bergidas sind diesmal auch Neonazis aus Sachsen, konkreter aus Freital bei Dresden anwesend. Unter ihnen der Pegida-Anwalt Jens Lorik, bekannt vor allem aus Freital, wo er vor Fernsehkameras den Rassisten beistand und den Journalisten untersagen wollte, dass diese Rechte fotografieren bzw. auf Videos aufnehmen. Auch in Brandenburg wird er versuchen, gegenüber der Polizei als Autorität aufzutreten. Ihm ist eben nichts peinlich. Dabei hat die Polizei zu Beginn des Aufmarsches schon genug zu tun. Der Neuköllner Armin K., der bereits bei Bergida auffiel, ist nun auch beim Pogida-Ableger aktiv. Er provoziert anwesende Journalisten und statt ihn in die Schranken zu weisen, entscheidet die Einsatzleitung, dass die Journalisten einen größeren Abstand einzunehmen haben, damit die Situation beruhigt wird. Zugleich der nächste Stress. Offenbar mit einem Zeit- und Funkzünder wird eine Soundanlage in einer Metallbox an einem Fahrrad aktiviert. Die Lärmbelästigung durch die schrille Sirenen könne bereits als Körperverletzung bezeichnet werden. In Rücksprache mit der Einsatzleitung wird die Startkundgebung der Pogidas um mehrere Meter in Richtung der Innenstadt verlegt, damit sie sich wenigstens ein bisschen hören können. Der Marsch selbst ist keine große Nummer. Die Route ist kurz und knackig abgesichert. Es geht über die lange Brücke bis zum Filmmuseum wieder zurück. Am Rand sind mehrere Gegenkundgebungen, welche akustisch auf sich aufmerksam machen, mehr ist aber nicht drin. Betrachtet man die Strecke, so ist es fraglich, wie man vor dem Landesrechnungshof eine so hohe Zahl von Beamten bei einer so kleinen Veranstaltung rechtfertigen will. Der Tag verläuft so ruhig, dass die Polizeikräfte heute mehrere Situationen verschlafen. So werden sie auf einen Neonazi hingewiesen, der Handschuhe mit Protektoren trägt, doch ein Zugriff findet nicht statt. Auch am Bahnhof sind ebenfalls nur wenig Einsatzkräfte. Eine Gruppe von Neonazis aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmarkt kommt direkt auf mich zu, einer ist vermummt und versucht, mir in die Kamera zu greifen. Daneben gibt es Schubsereien zwischen Antifas und ehemaligen Teilnehmern des Pogida-Marsches. Die Einsatzkräfte reagieren spät und trennen erst dann die Gruppen. Aufgrund des erfolgreichen Umzuges vom Bahnhof in die Nähe des Landtags bleibt man nun bei dieser Strecke. Am 7.4. trifft man sich erneut am Hauptbahnhof. Erneut sind wieder mehrere Hundertschaften der Polizei anwesend, darunter Unterstützung aus Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Wieder mehrere Wasserwerfer, Räumpanzer, alles in einem viel zu großen Aufgebot. Die Route ist wieder abgegittert, es wird also eigentlich eine ruhige Nummer. Immerhin trägt Christian Müller zur Erheiterung der anwesenden Einsatzkräfte und Journalisten bei. Wenn man sich auf eins verlassen kann, dieser Entertainer. Er will sagen, dass sich die Demonstration bald formieren würde. Herauskommt allerdings, sie würde sich formatieren. Schallendes Gelächter bei den Anwesenden, auch die Beamten haben gelacht. Anschließend ruft er den Ordner Sven aus. Da brüllt ein Beamter einer brandenburgischen Einheit, der kommt nicht, der formatiert sich noch. Erneut Gelächter. Die Beamten wirken entspannt, was nachvollziehbar ist, denn größere Störungen werden sie nicht erwarten. Aufregung und teils Irritation gibt es nur noch zur Abreise der Rechten im Hauptbahnhof. Dort haben sich auch wieder viele Gegendemonstrierende versammelt und äußern lautstark ihren Protest. Es ist so grandios, dieser Bahnhof hat ja nicht viele Eingänge, aber dass die Polizei es jedes Mal schafft, dort nicht präventiv Einsatzkräfte reinzuschicken oder Linke draußen zu lassen. Grandios, also naja. Infolgedessen greifen Berliner Beamte der 34. Einsatzhundertschaft eine Person heraus und nehmen sie in Gewahrsam. Eine andere Person, die daneben steht, wird mehrmals ins Gesicht geschlagen und sie hängt rücklings über der Glaswand im ersten Obergeschoss des Bahnhofes. Der Grund für die Gewahrsamnahme ist nicht ersichtlich. Zuvor allerdings hatten die Beamten mit der Person noch ein etwas aufregendes Gespräch. Vermutlich wird die Polizei sagen, es handele sich um Widerstandsdelikt, dem einfachsten Grund für eine solche Gewahrsamnahme. Gewaltausübung konnte ich von Seiten der Person jedenfalls nicht sehen. Es ist allerdings interessant, wieso ausgerechnet Berliner Beamte im Bahnhof eine Gewahrsamnahme durchführen dürfen. So will ich mit einem Beamten der Bundespolizei über die unverhältnismäßige Gewalteinwirkung auf Dritte sprechen, doch er ist eher davon irritiert, dass die Berliner überhaupt einen Zugriff getätigt haben. Er meint, dies sei Hoheitsgebiet der Bundespolizei. Die Berliner Einsatzkräfte hätten im Bahnhof gar nichts zu suchen und er hätte auch via Funk gar kein Hilfegesuch der Bundespolizei an auswärtige Kräfte vernommen. Offenbar sind Grenzen doch überwindbar. Also er hat dann gesagt so von wegen, waren es wirklich Berliner Einsatzkräfte? Ja, die hat eine 34 drauf, das gibt es in Brandenburg, das gibt es bei der Bundespolizei nicht. Und da war er nur davon irritiert, die Gewalt hat keine Rolle mehr gespielt. Dass Grenzen überwindbar sind, stellt auch Christian Müller fest. Irgendwann im Jahr 2016 schläft das Projekt Pogida ein. Zum Teil sind es nur noch 30 Personen, für die ein riesiges Aufgebot aufgezogen wird. Er dagegen macht Schlagzeilen aufgrund von wirren und strafbaren Handlungen. So verprügelte er auf offener Straße seine Partnerin, welche für ihn laut eigener Auskunft als Prostituierte anschaffen würde. Ein von einem anderen Rechten aufgenommenes Telefonat, welches veröffentlicht wird, gibt auch Einblicke in die Verwirrtheit von Müller. Während des Telefonats konsumiert er angeblich Kokain und sein Gesprächsfaden unterbricht gelegentlich mit Drohungen gegen seinen Telefonkollegen oder indem er plötzlich andere Personen an das Telefon holt. Der holt dann, ich weiß nicht, wer das kennt, aber er holt irgendwie seinen Kumpel, ich habe den Namen vergessen leider, der auch beim Fußball war vorher, also Müller entschuldigt sich ja, dass er betrunken ist und beim Fußball war und holt einen Kollegen ran, der einfach nur ans Telefon sagt, ja, und wieder weggeht. Keine Ahnung, was das sein sollte. Sein wirres Handeln entschuldigte er auch damit, dass Hertha BSC gespielt hat und er ein wenig angetrunken war. Das Finale des Gesprächs ist, dass er angibt, bei der Bundeswehr in Afghanistan stationiert gewesen zu sein und Bin Laden erschossen habe. Alle seine Kameraden seien gestorben, nur er habe überlebt und musste sich in Zivil durch Afghanistan schlagen, da die Amerikaner den Angriff für sich reklamieren und alle Beweise für die Beteiligung der Deutschen vernichten wollen. Grandios, ich weiß gar nicht, ob es das noch online gibt, aber das könnten wir auch mal als Hörspiel verkaufen, glaube ich, so Soli-mäßig. Das zocken wir einfach. Wer soll uns verklagen? Müller oder was? Das wäre. Naja, danach wurde es ein wenig ruhig um ihn. Es gab mehrere neue Verfahren gegen ihn vor Gericht und er wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Dem Zugriff des Staates entzog er sich, indem er sich auf den Kanaren verabschiedete. Dort eröffnete er ein Lokal, postete noch einiges auf Facebook, was dann dank eines europäischen Haftbefehls zur Ergreifung führte. Die Potsdamer Patrioten, wie sich Pogida zwischenzeitlich nannten, sind seitdem inaktiv. Anne-Melle Mülli sitzt mal wieder weiterhin im Gefängnis. Das war Potsdam. So, wenn ihr wollt, kann ich noch eine dritte Geschichte nachlegen, weil ich habe jetzt erst eine Dreiviertelstunde ungefähr gelesen. Wollt ihr noch eine dritte? Jetzt wird's gruselig. Was nehmen wir denn? Wollen wir Berlin-Bashing betreiben? Das kommt hier nicht so gut, ich weiß. In anderen Bundesländern kommt es immer ganz gut. Da freuen sich alle. Was aus dem Westen könnte ich noch anbieten? Dortmund? Wie es im Westen läuft? Okay. Berlin? Okay, jetzt ist ja aber schwierig. Berlin oder Dortmund? Dortmund, Westen. Ostdeutschland, da kommt ihr überall selber hin mit der Regio. Jetzt wollte ich schon wieder gucken, welche Seite. Nee, 13, aber das ist nicht 13, das ist... Ich sollte den Layout da verklagen. Demin. Dortmund. Seite 100 ist Seite 13. Das ist Dialektik. Dortmund, der 4.6., das schwere Erbe. Immer diese Skinheads. Vor genau einem Jahr konnte der Tag der deutschen Zukunft zum ersten Mal verhindert werden. Im kleinen brandenburgischen Neuruppin wussten selbst die Beamten frühzeitig, ein Aufmarsch dort ist unpassend. Nun geht es wieder in den Westen und in eine Großstadt. In Dortmund war es bisher dank cleverer Polizeitaktik kaum möglich, Aufmärsche zu blockieren. Doch die antifaschistische Szene lässt sich nicht entmutigen. Am Vorabend des Neonazi-Aufmarsches versammeln sich einige hundert Menschen in der Nähe der Katharinentreppe. Stylmäßig war die Antifa-Szene im Ruhrgebiet immer Vorreiter. Während man im Osten noch klassisch autonom mit schwarz-weißen Adidas Samba und billigen schwarzen Windbreakern aus dem M99 agierte, war man im von Arbeitslosigkeit gebeutelten Ruhrgebiet schon bei modischen Nike Air Max oder New Balance in bunten Farben. Ich habe da mal einem vor knapp 10 Jahren eine Demo gesehen, die hatten alle verschiedenen New Balance an, so auch alle verschiedenen Modelle, es war quietschbunt an den Füßen, offensichtlich keine Angst vor Repression wie hier im Osten. Auch bei den Oberteilen war es bereits bunt. Mason, Dakin, kannte man im Osten noch gar nicht in allen Orten. Da war es hier schon die halbe Szene mit ausgestattet. Die hatten allerdings auch schon einige Outlets damals. Das hatten wir erst vor kurzem bekommen oder vor einigen Jahren bekommen. So sieht es auch mit aktuellen Trend aus in der Fußballmode. Viele Fischerhüte sind zu sehen. Die Inszenierung durch Kleidung und der allgemeine Habitus heben sich deutlich von dem ab, was man sonst in der Bundesrepublik sieht. So ist auch eine Israel-Fahne in den ersten Reihen inzwischen eine Besonderheit. Vor rund 10 Jahren war sie präsenter bei antifaschistischen Demonstrationen, in Dortmund ist sie allerdings gang und gäbe. Lautstark wollen die Antifas starten, doch dies ist mit der Einsatzleitung nicht abgestimmt. Die Beamten, die mit einem starken Aufgebot vor Ort sind, zeigen, wer Herr in Dortmunder Haus ist und ziehen ihre Kräfte zusammen. Doch eigentlich sind beide Seiten nicht auf Kräfteverschwendung aus, denn der Fokus liegt ja auf dem nächsten Tag. Es sind so viele Beamte da, dass fast die gesamte Demonstration seitlich begleitet werden kann. Der vordere Block zieht sich dank vieler Seitentransparente auch in die Länge. Da ich in Dortmund bin und um den Kleidungsstyle weiß, ja, habe ich mich ebenfalls entsprechend schick gemacht. Fischerhut, schwarz-weiß-rote New Balance, Gürteltasche sowie ein Hemd wird ja wohl nicht so auffällig sein, denkste. Plötzlich nehme ich mehrere Beamte zur Seite und kontrolliere meinen Presseausweis. Dahinter stehen mit Abstand halb vermummte Antifas und beobachten mich. Der Beamte entschuldigt sich für die Überprüfung. Man habe Angst vor Links-Rechts-Auseinandersetzungen. Via Twitter werde ich von einem Teil der Demo-Orga informiert. Ich würde halt aussehen wie ein typischer ostdeutscher Neonazi. Was übrigens nicht passen würde. Wenn ich Lesungen in Westdeutschland mache, dann denken die immer, ostdeutsche Neonazis sind 2 Meter, 2,50 Meter groß und wiegen alle auch 300 Kilo. So sehe ich ja nicht aus, aber na gut. Ich nehme es als Kompliment und Kollegen aus dem Ruhrgebiet und ich amüsieren uns. Neben Redebeiträgen, die zum Teil mehr für den Hörsaal der örtlichen Hochschule als für die Straßen Dortmunds geeignet sind, setzt man dennoch auf einen offensiven Charakter. Immer wieder werden rote Rauchpatronen gezündet, weshalb die Dortmunder Polizei den Aufzug stoppt, Durchsagen macht, dass dies zu unterlassen sei. Die Beamten scheinen stark nervös zu sein. Im weiteren Verlauf zeigen sie das noch einmal deutlich bei einer Gruppe von Antifas, die am Rand außerhalb der Demo mit großem Abstand in Form einer Art Vorhut laufen und die Demonstration begrüßen wollen. Die Polizeikräfte denken, es handle sich um Neonazis und attackieren diese zügig. Doch bevor die Beamten die vermeintlichen Neonazis abdrängen können, wird die Situation nochmal geklärt. Die starren und strengen Blicke der Einsatzkräfte zeigen erneut, dass sie absolut angespannt sind. Das Ende der Vorabenddemo wird dann ohne weitere Zwischenfälle erreicht.
Nun heißt es für die Menschen, ab ins Bett, morgen wird es anstrengend. Ich reise mit Begleitung nach Gelsenkirchen und schlafe bei blau-weißen Freunden. Aufgrund der Fußballproblematik im Ruhrgebiet werden diese an jedem Wochenende nicht in die verbotene Stadt ziehen. Der nächste Tag beginnt standesgemäß für Aufmärsche in Dortmund am Hauptbahnhof. Hier kommt es regelmäßig frühzeitig zu den bekannten Links-Rechts-Auseinandersetzungen, wenn anreisende Gruppen oder Einzelpersonen aus den jeweiligen politischen Lagern aufeinandertreffen. Der erste Neonazi, den man trifft, stammt direkt aus der Kategorie dumm und von Glück beseelt. Mit einem auffälligen T-Shirt der Neonazi-Band Screwdriver läuft er durch den Bahnhof. Ein solches Shirt sieht man nicht alle Tage, also versuche ich dies abzulichten. Ich habe ja schon bei der letzten Lesung gesagt, ich habe im Kopf so ein Panini-Sticker-Album quasi und ein Screwdriver-Shirt fehlte mir noch in meiner Listung. Ich hatte schon Waffen-SS und so und alle möglichen Rechtsrock-Bands, aber Screwdriver hatte ich noch nicht. Ich habe davor allerdings mal selber sowas geschenkt bekommen. Ich bekomme jetzt immer Nazi-Sachen geschenkt und habe ein Screwdriver-Polo-Shirt geschenkt bekommen. Irgendwann versteigere ich das mal auf einer Antifa-Gala oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum mir Leute sowas schenken. Vielleicht, weil ich aussehe wie ein ostdeutscher Nazi oder noch mehr danach aussehen soll. Keine Ahnung. Gruselig. Doch nur, weil, ich versuche ihn abzulichten. Doch nur, weil er den Neonazismus öffentlich zur Schau trägt, will er nicht gleich dafür fotografiert werden. Wir laufen gemeinsam um Säulen, er dreht sich weg, ich laufe hin und her und irgendwann erwische ich ihn doch, während er doof in die Kamera schaut. Screwdriver genießen einen besonderen Stellenwert in der rechten Szene. Waren sie anfangs sowas wie Punks, zumindest sagen das ja einige äußern immer ganz gerne, sind sie wohl die erste Neonazi-Skinhead-Band gewesen Europas. Die Band fiel auch in Deutschland auf, unter anderem, weil mehrere Mitglieder nach einer rassistischen Hetzjagd in Cottbus Anfang der 1990er Jahre in Gewahrsam genommen wurden. Sänger Ian Stuart Donaldson ist der Begründer der sogenannten Rack-Musik und des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Später verstarb er unehrenvoll bei einem Autounfall und hat nun den Status eines Märtyrers. Sein Auto übrigens auch. Kurze Zeit später kommt eine Gruppe von Neonazis aus Thüringen an. Sie haben offenbar den Kontakt zur Aufmarschorga verloren und wissen nicht, wie sie nun zum eigentlichen Aufmarschort kommen. Zwei von ihnen tragen entlarvende und interessante T-Shirts. Einer gibt mit Division Thüringen seine Herkunft preis. Der andere hat auf der Brust stehen, morgen die Welt. Auf dem Rücken stehen Mordfantasien wie, auf dass man sie noch höher hängt. Darunter ist das Zeichen zu sehen einer Bruderschaft, die alle Ketten sprengt. Illustriert wird das Ganze mit einem Strick und den Initialen einer sogenannten Oi-Band Krawallbrüder. Absolut unpolitisch, wie ihr wisst. Krawallbrüder galten lange Zeit als die Nachfolger der bösen Onkels und herausragendes Beispiel für Grauzone. Das Outlaw-Image, gepaart mit einer Die-da-oben-Mentalität, sorgte besonders von Antifas für Kritik an der Band. Die Folge waren eindeutige Bekenntnisse ihrer Fans, welche sich als Familie betrachten. Deren Label KB Records veröffentlichte eine Menge subkultureller Musik, besonders aus dem Bereich Punk, Rock etc., auch von Interpreten, die vermeintlich der linken Szene zugerechnet werden oder eine entsprechende Nähe haben sollen. Am Bahnhof kommt derweil Neonazi-Prominenz an. Sascha Krolzig hat einen kurzen Auftritt. Er und sein Gefolge wollen auf weitere Kameraden warten, doch die Dortmunder Polizei und ihre Kollegen aus der Bundespolizei Uelzen, übrigens der schönste Bahnhof Deutschlands, lassen nicht mit sich verhandeln. Die Neonazis sollen so schnell wie möglich zu ihrem Auftaktort, zu ihrem Aufmarsch. Ebenfalls auf dem Weg dorthin machen sich natürlich viele Antifas. Ob in kleinen Gruppen oder in Form einer größeren Bündnisdemonstration, es gibt unterschiedliche Wege. Angeführt wird die größte Bündnisdemo von der Zivilgesellschaft, bestehend aus Gewerkschaften, Parteien und Wohlfahrtsverbänden, von CDU über die AWO bis hin zu Verdi. Das Motto, dass Dortmund bunt bleibt, wird hier voll erfüllt. In der Nähe des Antrittsplatz der Neonazis bleibt die Bündnisdemonstration auf der angemeldeten Route. Vereinzelt versuchen Antifas durch die Polizeireihen allerdings durchzubrechen, doch sie scheitern bereits am ersten Abwehrring. Entschuldigung. Dieser besteht aus Einsatzfahrzeugen und Beamten, die mit Pfefferspray um sich ballern und dabei mindestens drei eigene Kollegen verletzen. Einer der verletzten Beamten drückt ein Auge zu, es ist ausgerechnet der Bedo-Beamte, der mit seiner Kamera eigentlich Straftaten und Gewahrsamnahmen dokumentieren soll, aber daran ist natürlich jetzt gerade nicht zu denken. Nebenan spült ein Beamter seine Kollegen das Pfeffer aus den Augen. Ein zweiter muss alleine mit einer PET-Flasche gegen das Brennen kämpfen. Gleichzeitig können sie aber immerhin zwei Frauen in Gewahrsam nehmen. Das war so eine Rechnung. Drei verletzte Beamte für zwei Gewahrsamnahmen. Später wurden die zwei Damen wurden dann auch noch verurteilt, glaube ich, letztes Jahr. Da gab es einen größeren Prozess auch. Da gibt es aber dann auch Revisionen und alles Mögliche. Ich habe leider die Soli-Seite vergessen. Wen das interessiert, kann mich nochmal anschreiben, falls ihr da irgendwie mal Geld rüber spenden wollt in den Westen. Der Westen braucht jeden Cent. Ich bin heute nochmal durchs Ruhrgebiet gefahren. Es ist schlimm. Wittstock ist schöner. Und wer schon in Wittstock war, weiß, das ist kein Lob. Hinter dem ersten Abwehrring, der aus normalen Bereitschaftsbeamten aus NRW besteht, wartet ein zweiter. Dort stehen ebenfalls Bereitschaftsbeamte sowie ein Wasserwerfer, ein Sonderwagen und mehrere Polizeipferde. Die Pferde und die Infanterie sind aufmerksam, denn ihnen stehen nun ein paar Dutzende halbvermummte Antifas mit einem Transparent entgegen. Darauf steht eine simple Forderung: keine Zukunft für Deutschland. Währenddessen sammeln sich in Dorsfeld die Neonazis. Ein Antifaschist kommt auf Kollegen und mich zu und meint, um die Ecke würden 40 von ihnen stehen, wir können da ja mal hingehen und Fotos machen. Gesagt, getan und peng. Stehst du einfach mal vor einem Haus mit schwarz-weiß-roter Beflaggung, dazu ein rotes Banner mit der Aufschrift HTLR, was für Hitler stehen soll. Der erste Neonazi, den ich entdecke, ist ausgerechnet der Hellersdorfer Kai Schuster. Uns trennt nur eine Polizeikette und auch die Beamten kommen aus Berlin. Da fährt man einfach mal 6 Stunden mit dem Zug, trifft auf Berliner Nazis, Berliner Cops mitten im Westen. Dass man in einem Nazi-Kiez steht, zeigt sich besonders durch die Street-Art der paar Dutzend Rechten in Dorstfeld, die hier leben. Stromkästen werden zu schwarz-weiß-roten Fahnen umgesprüht, an den Wänden sind sogenannte Nazi-Bombings, also da steht dann manchmal auch nur einfach Nazi, und ähnliches zu sehen. Überall kleben Mobilisierungsaufkleber zum Tag der deutschen Zukunft. Menschen, die hierher kommen, sollen wissen, dass eine kleine Gruppe von Gewaltsuchenden hegemoniale Ansprüche stellt. Es werden mehr Fotografen und die Neonazis wollen sich gegen diese schützen. Sie spannen Regenschirme mit den Buchstabenkombinationen FCK, AFA und FCK, EZB. Doch sie weisen in ihrer Kette leider Lücken auf. Durch diese kann man wieder hervorragend einzelne Personen fotografieren. Auffallend ist dabei ein Klassiker. Lonsdale-Shirt in die Hose gesteckt, kurzgeschorene Haare, schmächtig, Bierflasche in der Hand. Würde er keine Blue Jeans tragen, könnte er auch die klassischen die Kuhfell-Musterhose anziehen und sich ins Museum stellen. Am Bahnhof Dorsfeld treffen derweil immer mehr Neonazis ein. An ihrem T-Shirt kann man erkennen, woher sie stammen oder welchen Strukturen sie zuzuordnen sind. Besonders interessant sind schwarze Shirt mit gelber Aufschrift. Ältere Semester, bei denen auf der Brust alte Garde und am Ärmel der Zahlencode 26 zu lesen ist. Es sind die Altwools des Bundesligisten Borussia Dortmund, die sogenannte Borussenfront. Einer ihrer Führungskader, SS-Siegi genannt, sitzt inzwischen für die Partei Die Rechte im Dortmunder Stadtrat. SS-Siegi wünscht sich ja, dass man ihn SA-Siegi nennt, aber das ist ja Haarspalterei eigentlich. Einige kokettieren mit NS-Symboliken. Die Aufschrift HKN, KRZ, also Hakenkreuz, ist zu lesen, genauso wie NTNL, SZLST, also Nationaler Sozialist. Und der Karlsruher Stadtverband der Partei Die Rechte nennt sich einfach mal Saalschutz, also SS. Dazwischen Neonazis aus Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein, Dortmund, Schottland mit Shirts, die ihre Herkunft alle anzeigen. Die Auftaktkundgebung ist nicht einsichtbar. So können die Neonazis sich in Ruhe aufbauen und ihre Demonstrationszug starten. Die Neonazis haben sich auf anwesende Fotografen vorbereitet. Die ersten Reihen tragen die Regenschirme wieder, welche bereits zuvor als Sichtschutz genutzt wurden. Dazu kommt eine Vorhut bestehend aus Aktivisten der Berliner Neonazi-Szene. Der verurteilte und in Potsdam ja auch bekannte Schläger Oliver Oelze läuft mit anderen Aktivisten vor dem Transparent. Oliver Oelze, falls es wen interessiert, ist gar nicht so sportlich, wie man denken würde. Es gibt in Budapest immer im 2. Februarwochenende den sogenannten Marsch der Ehre. Ich erzähle jetzt nicht, warum der Marsch der Ehre stattfindet. Dazu gibt es 3 verschiedene Märsche, einmal 25 Kilometer, einmal 35 und einmal 60. Und Oliver Oelze hat nur die 25 Kilometer geschafft. Ein 9-jähriger Junge aus Ungarn hat den 60 Kilometer Marsch geschafft. Die Neonazis sind erkennbar mit Ordnerbinden, anders als die Berliner zum Beispiel, welche trotz sommerlicher Kleidung lieber schwarze Jacken tragen. Auch in den ersten Reihen des sogenannten Schwarzen Blocks sind Neonazis aus Berlin, unter anderem Kai Schuster, sowie der untriebige Tannroder Michael Fischer zu erkennen. 2 Seitentransparente sollen einen schwarzen Block darstellen. Dem folgen einige Neonazis mit roten TDDZ-Regenschirmen, unter ihnen der langjährige, gewaltbereite Berliner Neonazi und Anti-Antifa-Aktivist Christian Benz. Er und Oelze sind für mich relevant, da sie mir immer wieder auf die Pelle rücken, meinen Namen rufen oder versuchen, mich einzuschüchtern. Benz schaut direkt mich an. Doch mehr als diese Blicke bin ich ihm offenbar nicht wert. Das war auch schon mal anders. Er dachte mal irgendwann, er hätte mich vermeintlich geoutet und kam, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem Aufmarsch auf mich zu und hat dann immer mich Christopher genannt. Ich heiße aber nicht Christopher. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, ich heiße nicht Christopher, er soll doch mal die Recherche besser machen. Und beim nächsten Mal nannte er mich wieder Sören, hat wunderbar geklappt. Es sind 3 T-Shirt-Farben, die heute dominieren. Das klassische Schwarz, das Rot der TDDZ-Shirts und das Gelb der Dortmunder Neonazis. Dazwischen vereinzelt ein Blau, welches Aktivisten der NPD-Jugend tragen. Die einzigen Fahnen, die mitgeführt werden, sind die schwarz-weiß-roten Reißfahnen, welche in Dortmund optischer Standard sind und für ein eindrucksvolles Bild sorgen sollen. Eine Demonstrationsordnung nach Bannern, welche sonst für rechte Aufmärsche normal ist, wird nicht durchgeführt. Alles läuft irgendwie kreuz und quer. Hinter einem zweiten Transparent geben sich die Szenegrößen aus dem Ruhrgebiet die Ehre. Siegfried Borchardt sowie Personen aus dem Rechtsrockmilieu, welche unter anderem neonazistische Terrorzellen gebildet haben sollen, laufen einträchtig nebeneinander. Für das Szenekennerauge gibt es nicht nur besondere Personen, sondern auch Shirts zu sehen. Eins stammt zum Beispiel von der Berliner Band Deutsch Stolz Treue. Hatte ich auch noch nie gesehen bis zu diesem Aufmarsch. Der lose Marsch wird immer wieder von Bannern strukturell unterbrochen. So irritiert Melanie Dittmers Gruppe der Identitären Aktion, welche ihr Logo bei der Bewegung geklaut haben, in Schwarz-Weiß halten und sagen, sie würden unabhängig von den Flashmob-Faschisten agieren. Es gab so einen Text von, also so ein Selbstverständnis-Text der Identitären Aktion, da hat man ganz klar gesagt, wir distanzieren uns von der identitären Bewegung. Das Logo sieht identisch aus, nur in Schwarz-Weiß, aber naja. Die einzigen, die sich wenigstens an die Blockordnung halten, wonach man hinter dem Banner die eigene Crew läuft, sind die Neonazis aus dem Rheinland. Der ehemalige Anführer der Kameradschaft Aachener Land und seine Weggefährten mussten einiges an Repression und Umstrukturierung erdulden, doch eine Schwächung ist nicht erkennbar. Die Demonstration ist aufgrund der Besetzung untypisch. Kaum ein rechtes Spektrum bzw. Partei, die nicht in irgendeiner Art und Weise erkennbar ist. Vom Stiefelskin bis zum modischen autonomen Nationalisten, von die Rechte über NPD bis Dritter Weg, alle laufen friedlich miteinander, obwohl es besonders zwischen der NPD und die Rechte in Dortmund gerne mal kracht. Es gab zum Beispiel so Situationen, dass die Rechte dem Herrn Wächter, Stefan Wächter ist der Chef der NPD Dortmund gewesen, da gab es dann Disput zwischen ihm und Brück und seinen Freunden. Und da haben die ihn dann die ganze Zeit Jude an die Hauswand gesprüht, um ihn zu diffamieren. So krass ist der Konflikt in Dortmund gewesen. Und jetzt lief man einfach gechillt, ganz ruhig nebeneinander. Teilweise sind die teilnehmenden Neonazis vermummt. Die Aachener Bereitschaftshundertschaft, welche am Aufmarsch mitläuft, interessiert dies allerdings nicht. Es wirkt, als würde der Aufmarsch niemals enden. Am Ende sind es so viele Neonazis wie schon lange nicht mehr in Dortmund. Ein erster Erfolg für Michael Brück und seine Kameraden. So läuft er mit Sven Skoda im Lautsprecherwagen und beide haben viel zu lachen. Nach einer ersten Runde Fotos für Recherchezwecke folgt eine zweite mit dem Fokus auf besondere Kader oder spezielle Shirts und Motive. Gewinner ist ein Skinhead mit dem T-Shirt-Aufdruck RAC, also Reggae Against Communism, bei dem ein Totenschädel Hammer und Sichel im Mund hält. Es wird immer verrückter und inkonsequenter in der rechten Szene offenbar. Freunde haben sich jetzt auch überlegt, ob sie so eine Fake-Seite gründen mit einer Rechtsrock-Reggae-Band. Da habe ich gesagt, offensichtlich gibt es das schon. Und wer vielleicht Melanie Dittmar kennt, der kennt vielleicht auch das Video von ihr. Da läuft sie über die Kölner Brücke und singt so ein Nazi-Reggae-Lied. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es war auch irgendein Cover, irgendein ganz schlechtes. Dankeschön. Get Up Stand-Up war es sogar. Ein Knaller gewesen, dieses Video. Rechter Reggae. Ich kriege das manchmal nicht so, also ich denke mir dann immer so irgendwie Jar Against Jew oder so, keine Ahnung. Das, kreativ sind sie, kreativ. Die Neonazis haben eine attraktive Route, eine Bundesstraße erhalten. Vorbei geht es also an Wiesen und Wäldern, optimale Zuhörerschaft für NS-Propaganda. Nur ab und zu sind im großen Abstand Antifaschisten zu sehen, aber aufgrund der Entfernung kaum zu hören. Offenbar klappt die Polizeitaktik, Neonazis auf Abstand zu halten. Nur an einer Stelle erreichen mehrere hundert Antifas einen Platz recht nah an den Neonazis. Beide Gruppen trennen so maximal noch 10 bis 20 Meter Luftlinie. Mit sogenannten Spiegelwürfeln versuchen die Antifas durch die Polizeiketten zu brechen. Doch diese reagieren etwas gereizt. Mit Messern zerschneiden sie die Sichtbarrieren. Fotos davon muss ich lässig aus dem Handgelenk knipsen, da Kollegen und ich uns vorher gerade ein Eis geholt haben. Niemand hat damit gerechnet, dass Antifas noch so nah herankommen werden. Derweil bauen die Neonazis ihre zentrale Kundgebung unweit eines Gedenkortes, eines Gedenksteines für Opfer des Nationalsozialismus auf. Auf der Bühne sprechen neben lokalen Neonazis auch internationale Gäste aus Ungarn. Einige der Neonazis sitzen auf dem Bordstein, die Fotografen, darunter ich, sitzen lieber auf einer kleinen Terrasse eines Restaurants an der Spitze des Neonazi-Aufzuges. Die Kamera lag auf dem Tisch, hat genau über den Gartenzaun quasi gereicht und man konnte ideal im Sitzen einfach mit dem Auslöser so die Nazis fotografieren. So chillig hätte ich das gerne immer. Stehend sieht man unter anderem die Berliner Neonazis. Irgendwann entdecken sie mich und endlich geht das Gepöbel los. Immer wieder wird mein Name gerufen und man kündigt einen Besuch bei mir zu Hause an. Laut einer Neonazi-Plattform ist meine Adresse bekannt, aber man fand offenbar beim Versuch, mich zu besuchen, nicht und kein Klingelschild. Damals wurde die Straße Stahlheimer Straße angegeben. Ich habe nie in meinem Leben in der Stahlheimer Straße gewohnt. Und bei Metapedia stand dann, er wohnt in der Stahlheimer Straße, aber sein Klingelschild ist nicht zu finden. Ja, wenn ich da nicht wohne, vielleicht soll ich mal Fake-Klingelschilder überall verteilen in Berlin. Die Nazis, die da unter anderem gegen mich gepöbelt haben, falls euch Regionalfußball interessiert, sind auch gerne gesehen bei Eintracht Mahlsdorf in der Berlin-Liga. Spielen gerade auch noch im Pokal, glaube ich, eine Rolle. Sind dort unter anderem auch Ordner manchmal, so wie das halt immer ist bei Dorfvereinen in Hellersdorf. Da bei den Neonazis Langeweile angesagt ist, schaue ich mal wieder bei den Gegendemonstranten vorbei. Dort hat es kurz zuvor offenbar Auseinandersetzungen mit den Polizeikräften aus Berlin gegeben. Das Berliner Pfefferspray liegt noch in der Luft und die berühmten Greiftrupps wuseln umher. Immer wieder gehen sie in die Menschenmenge hinein, nehmen eine Person in Gewahrsam, verbringen diese zum Gefangenentransporter, kommen wieder und sammeln den nächsten ein. Wie emsige Bienchen auf der Pollensuche. Meist handelt es sich um Vermummte, kaum eine Polizei ist so allergisch wie diese. Ausgenommen davon sind natürlich rechte Demonstranten. Obwohl überall Polizeikräfte umherziehen, stehen zwei Personen unvermummt auf dem Platz und entzünden eine Reichskriegsflagge, die vermutlich vorher erbeutet wurde. Polizeibeamte beobachten und kommentieren mit den Worten, ist nur eine Nazi-Fahne. Ein Zugriff bleibt aus. Die Neonazis beenden derweil ihre Kundgebung und formieren sich wieder zu einem Aufzug. Diesmal sind es wenigstens Einfamilienhäuser, somit wenige Menschen, die sie erreichen werden. Kurz vor ihrem Endkundgebungsort gibt es Probleme. Michael Brück hat sein weinendes Gesicht aufgesetzt, denn der Vermittlungsbeamte erklärt ihm, dass es am Zielbahnhof keine Endkundgebung geben wird, sondern diese vorher abzuhalten ist. Sofort bricht ein unbekannter, kleiner, rechter Block aus und versucht durchzubrechen. Noch ehe die Einsatzkräfte reagieren, stellen sich den Unbekannten verschiedene Neonazi-Kader in den Weg und schicken sie mit der Ansage, ihr nicht, wieder zurück in ihre Ausgangsposition. Auf der Hebefläche des LKW sitzen erschöpfte Altkader wie Siegfried Borchardt, während andere Altkader wie Christian Worch kurze Reden halten dürfen. Letzterer ist seit mehr als 30 Jahren in der rechten Szene aktiv und wirkt in den letzten Jahren ein wenig eingefallen und kränklich. Gerüchte machen die Runde, er hätte eine tödliche Krankheit und so wirken seine YouTube-Interviews, die in den letzten Monaten online gegangen sind, wie ein Testament an die junge Neonazi-Generation. Mein finales Foto sind zwei sitzende, müde wirkende ehemalige Neonazi-Anführer auf der Ladefläche eines LKW. Christian Worch neben Siegfried Borchardt. Währenddessen wird auf der Bühne der nächste Ort für den TDDZ bekannt gegeben, Karlsruhe. Während man sonst in den vergangenen Jahren Kollegen zum Heimspiel gratulierte, gibt es diesmal nur ein Ach du Kacke. Wer soll denn da den Gegenprotest organisieren? Auf die Frage, ob man Kollegen treffen wird, verweisen die meisten nur auf die Entfernung. Ich jedenfalls werde nach Karlsruhe fahren. Die Dortmunder Antifas hatten heute keine Chance. Das Erbe aus Neuruppin war groß, die Polizeitaktik perfekt. Man darf gespannt sein, was die alte Markgrafenstadt Karlsruhe-Durlach anzubieten hat. In Karlsruhe-Durlach, das war ebenfalls eine leichte Strecke, einmal quasi die Straße runter, kurzer Kreis, wieder zurück. Da kam leider auch keine Blockade zustande. Dieses Jahr ist der 10. TDDZ, also Geburtstag, in Goslar. Vielleicht habt ihr Lust, da hinzufahren. Es wird eine große Gegenmobi geben. Ich denke mal, Goslar wird auch spannend, ist im Harz, ist auch mal drüben im Westen mal wieder ein bisschen. Ja. Und das war meine dritte Geschichte, meine letzte Geschichte und ich danke fürs Zuhören. Jetzt gibt es die obligatorischen Möglichkeiten für Fragen, Kritik, alles Mögliche. Ihr könnt euch am Infostand bedienen, an den tollen Flyern, die da sind und alles Mögliche. Ich hoffe, es gibt auch Aufkleber. Dort gibt es auch noch meine beiden alten Bücher, falls ihr die noch nicht gelesen habt und haben wollt, kaufen wollt. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen, sofern ihr Fragen habt. Keine Fragen ist übrigens auch gut. Dann komme ich schneller nach Hause. Top, keine Fragen, dann können wir alle schnell nach Hause. Ach, finde ich gut. Ich bin noch auf 10, oh verdammt, doch eine Frage. Ich bin noch zur Not 5 bis 10 Minuten oder 20 Minuten noch hier, falls ihr persönlich Fragen stellen wollt oder so. Ja. Nicht? Ach, das ist kein Problem. Ich finde Schweigen gut. Das ist eine deutsche Tugend. Oh, der war böse, ja.
Das müssen Soziologen machen, aber ich würde sagen, die Mehrheit ist scheiße. So. Gut, das kommt bitte nicht in die Öffentlichkeit. Ach, jetzt verliere ich meinen Ruf als Bullenfreund. Ach. Nee, es ist so, dass das natürlich, das ist subjektiv, ne? Das sind die Cops, die ich treffe, so, und die Cops, die mit mir eventuell reden oder die was sagen. Kein Cop kommt zu mir und sagt, ich stelle mich mal zu dir und hau dir eine aufs Maul, weil du bist eine Zecke. So, das macht ja keiner, er haut mir einfach eine. So. Dementsprechend sind es immer nur so Augenblicke, die ich allerdings nicht auslassen wollte. Und ich weiß von Leuten, die sich da mit Polizeikultur beschäftigen, in der Anthropologie, dass halt die Mehrheit der Cops natürlich einfach, warum sind sie Cops, auch natürlich autoritärer Charakter und so weiter, also sprich, sind halt negativ für uns sozusagen oder finden Linke halt nicht so cool, auch wenn sie auf der Fusion vielleicht mal abzappeln. Ich würde mal sagen, gerade so bestimmte Bundesländer ziehen auch bestimmte Cops an, sage ich mal. Das liegt auch viel wie am Innenministerium, also wie ist das aufgebaut? Dementsprechend sind Cops von Bundesland zu Bundesland anders drauf. Also in Brandenburg sind sie, wenn man das mal im Verhältnis nimmt zu dem, was man in Mecklenburg-Vorpommern erlebt mit der Polizei, nochmal anders drauf, ein bisschen entspannter sozusagen. Und mir war es wichtig, einen differenzierten Blick mal reinzubringen. Deswegen ist das so ein bisschen positivistisch eventuell. Das heißt nicht, dass die Cops cool sind oder so. Es sind immer noch Cops. So, die haben immer noch bestimmte Aufgaben, die scheiße sind. Aber es ging mir darum, mal so einen differenzierten Touch da reinzukriegen. Weil natürlich immer, wenn wir Cops hören, da denken wir halt an die Sachsen, die halt irgendwie mit AfDlern zusammen Antifas verprügeln oder die Nazis WhatsApp-Nachrichten schicken oder sich Reichsadler in ihre Autos sticken oder sowas. Ne? Aber es gibt halt eben unter diesen, sage ich mal, weiß nicht, 5.000, 6.000 Bereitschaftsbullen, gibt es auch noch einzelne Individuen. Ne? Also wirklich einzelne Individuen, die noch nicht komplett verloren sind. Und ich kann gerne noch mal ein Beispiel bringen. Das sind keine Antifas oder so, ne? Aber es gab ein Beispiel, was ich total bewundernswert und interessant fand. In Stralsund eine Polizeikette und die Beamten sollen Helme aufsetzen, weil vorher ist eine Plastikflasche geflogen. Den Beamten, das ist eine ganze Hundertschaft, steht, was weiß ich, vielleicht so 100 Personen gegenüber. Davon sind circa 80 aus der Kategorie Grün, wie die Polizei sagen würde. Und die restlichen 15 bis 20, die da noch stehen, sind halb vermummte Fußballleute, auch zum Teil eben, wo halt das Potenzial von der Polizei auf Gelb oder Rot gesetzt werden würde. Also nichts, was man nicht handeln könnte. Und dennoch kommt der Befehl, dass alle die Helme aufzusetzen haben. Und es gibt bei einem Beamten, der steht dann da, guckt sich nochmal die Gegenposition sozusagen an und sagt, nee, wieso, das macht gar keinen Sinn und verweigert den Befehl. Er bekommt den Befehl nochmal. Um sich herum ziehen alle schon die Sturmhauben auf. Er bekommt den Befehl nochmal und er sagt, nö, mach ich nicht. So, dann haben alle die Helme auf und ich habe ein Foto auch davon gemacht, wie alle mit Helm dastehen und er ohne Helm in dieser Reihe steht, als kleines Beamtenlichtchen in der Hundertschaft. Da kommt sein Chef zu ihm und bittet ihn persönlich einfach nochmal, ey komm, setz mal bitte den Helm auf. Und dann setzt er total widerwillig den Helm auf, setzt nicht die Sturmhaube drunter, macht den Clipper nicht zu, gar nichts. So, also total widerwillig. Und das fand ich war ein interessantes Bild einfach, weil dieser Korpsgeist sozusagen für einen kurzen Moment aufgebrochen wurde und das zeigt halt eben einfach, dass von dieser 100-schaft ein Beamter nicht ganz scheiße war. Die anderen 99 waren kacke, so, aber einer war noch nicht ganz kacke. Und wenn man das jetzt nochmal hochrechnet, so, dann ist immer so, ich habe immer so, man soll nicht Hoffnung haben oder so in Polizei oder so, ne? Aber ich meine, die sitzen schon am längeren Hebel irgendwo, ne? Und wenn man dann weiß, 1% ist noch nicht ganz verloren, vielleicht wenn es irgendwann mal 2 und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ja, antifaschistische Polizei auf die zu hoffen, ist natürlich Quatsch, aber dass es nicht ganz so kacke ist zumindest oder so, ne, das irgendwo muss man ja mal anfangen auch und ja, die 1% kommen dann im Buch vor. Also alle Einsatzkräfte, die im Buch vorkommen, sind quasi nett und mehr gibt es auch nicht nette, behaupte ich jetzt einfach mal. Also nur die Oranienburger und der eine Beamte in Stralsund. Und von den Oranienburgern auch 90 nicht. Also 11. Es gibt 11 Bereitschaftsbeamte in Deutschland, die sind nett. Ich hoffe, das hat gereicht, dass nicht wieder morgen bei Indymedia steht, ich bin Bullenfreund oder so. Ich gucke noch einmal in die Runde. Okay, keine Fragen. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Besucht mal den Infoladen, der freut sich bestimmt. Ihr habt gehört, da kann man kostenlos sitzen und es ist warm. Es gibt Infosachen, Kaffee und kommt da mal vorbei. Wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss.